Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
In unserer Architektursprache hat man uns schon als Spinner damals bezeichnet. Also das war schon etwas, was uns damals schon, wie soll ich sagen, viele Diskussionen beschert hat. Aber wenn man darüber diskutieren kann, entsteht eine Entwicklung. Und dass einfach diese Idee des modernen Bauens im Zusammenhang mit Holzbau, dass eine gute Brücke ist zur Tradition, dass diese Idee auch sich durchsetzen konnte. Ganz langsam, Schritt für Schritt, aber es ist eine gesellschaftliche Diskussion entstanden, die diesen Boden aufbereitet hat, dass wir heute so bauen, wie wir bauen.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald Podcast. Ja, und wenn wir von Wald, also dem Bregenzer Wald und der Welt sprechen, dann kann man wohl sagen, kaum eine Region der Welt ist so bekannt für ihren Holzbaustil wie der Bregenzer Wald. Maßgeblich beteiligt an dieser Art des heutigen Bauens ist mit Sicherheit der Vorarlberger Architekt Hermann Kaufmann. Hineingeboren in eine Zimmereifamilie in Reutte, ist ihm der enge Bezug zum Handwerk und zum Baustoff Holz quasi in die Wiege gelegt worden. Und beides spielt auch in seiner Architektur eine große Rolle. Die Disziplin, die der Baustoff Holz verlangt, die Präzision, die das Handwerk bietet, beides vereint in einer Architektur, die an Traditionen genauso anknüpft, wie sie neue und überraschende Gestaltungsebenen sucht und eben auch findet. Ja, und lange suchen muss man Hermann Kaufmanns Bauwerke jedenfalls nicht. Denn in fast jedem Dorf im Bregenzer Wald ist seine Architektur zu bestaunen. Zum Beispiel in Bietzau, wo Zitter Bereuter sich am Dorfplatz mit der Sicht auf gleich 7 seiner Gebäude mit Hermann Kaufmann getroffen und mit ihm darüber gesprochen hat, warum gerade Holz für ihn so ein interessanter Baustoff ist, was gute Baukultur ausmacht und welche Rolle sie auch in der heutigen Gesellschaft spielt bzw. spielen sollte.
Also wir sind jetzt in Bietzau im Garten vom Hotel Schwanen gegenüber von der Kirche. Bei mir ist Hermann Kaufmann. Servus, Hermann.
Grüß dich.
Wenn man hier steht, dann sieht man, und wenn man sich geschickt hinstellt, nämlich so, dass man das Hotel Schwanen im Rücken hat, dann sieht man einige Bauten von dir. Was sieht man denn alles hier?
Also wenn ich das chronologisch erzähle, dann war der erste Bau, den ich in Bietzau gemacht habe, das Ergebnis eines Wettbewerbes. Das war das Gemeindehaus, das damals entstanden ist.
Das sieht man hinter der Kirche.
Das sieht man hinter der Kirche, genau. Mit Feuerwehr im Hintergrund, die man nicht sieht. Der zweite Bau war dann dieses sogenannte alte Mesmerhaus, das wir umgebaut haben, das wir eigentlich erneuert haben. Das alte Haus wurde abgebrochen, ein neues an derselben Stelle errichtet, das ein Büro beinhaltet und Wohnungen beinhaltet. Der dritte Bau, den man sieht, auch chronologisch, ist dann die Friedhofskapelle.
Die steht da im Friedhof.
Die steht im Friedhof, die ich zusammen mit Herbert Neusburger,
dem Bildhauer aus
Bietzau, der gerade vor einem Jahr gestorben ist, ein guter Freund von mir, mit dem gemeinsam gemacht haben, wo wir versucht haben, Kunst und Architektur gemeinsam in einem Bauwerk zu verwirklichen. Kunst am Bau, sehr schöne Arbeit, glaube ich, von Herbert Neusburger. Dann der dritte oder das vierte Gebäude steht dann direkt an diesem Gastgarten dran. Die alte Volksschule wurde erneuert und mit einem Saal ergänzt, mit dem Turnsaal, der als Mehrzwecksaal sozusagen ausgebildet ist, der aber wahrscheinlich einer der Säle, wenigen Mehrzwecksäle ist, wo man den Turnsaal nicht erkennt, sondern eigentlich ein richtiger Dorfsaal geworden ist. Was uns sehr, sehr wichtig war, weil solche Räume natürlich ideal sind im Zusammenhang mit Gemeindeinfrastruktur. Und dann das Hotel Schwanen oder ehemals Gasthaus Schwanen, an dem schon einige Umbauten miteinander gemacht haben, Hotelerweiterung. Es war so ein altes, nicht aus den 60er-Jahren stammendes, ja, bisschen lederhosenartiges Objekt. Und wir haben versucht, dieses Objekt jetzt wieder in die Moderne zurückzuführen oder in den Bregenzer Wald zurückzuführen.
Über die Lederhosen ausgezogen quasi.
Lederhosen ausgezogen, vielleicht.
Man kennt nämlich gar nichts mehr in die Richtung. Und das ist auch das Jüngste, weil das ist erst 2024 jetzt im Sommer eröffnet worden.
Ja, der letzte, also die letzte Intervention oder Maßnahme, wo wir diesen Zubau, der in den 60er Jahren auch da vorhanden, angeschoben worden ist, wo die Gaststube drin ist, den haben wir jetzt neu gestaltet und versuchen mit einer Begrünung ein bisschen diese Bausünde, die damals entstanden ist, über eine Begrünung etwas zu kaschieren.
Und dann haben wir noch eines, oder? Einmal können wir uns noch drehen, weil wir drehen uns da langsam quasi im Uhrzeigersinn und sehen noch jetzt den Spar vor uns.
Genau, das ist das, wie sagt man, das Konsumhus. Es war früher der Konsum, der an diesem Ort gestanden ist. Und dann hat man entschieden, dass man diesen Konsum, der natürlich zu klein war und der auch das Sortiment nicht mehr darstellen konnte, wegnimmt. Und die Raiffeisenbank Beetz hat das Grundstück gekauft und hat dann das neue Gebäude hingestellt mit unten Laden, mit Sparladen und oben Wohnungen.
Das ist unglaublich. Andere ArchitektInnen müssen Mappen mit sich herumtragen, um ihre Arbeiten zu zeigen. Du kannst dich einfach in Bietzau auf den Kirchplatz stellen und dich einmal um die Achse drehen und siehst gleich 7 Gebäude, die du gebaut hast.
Ja, das ist sicher ein Zufall, aber vielleicht auch nicht ganz ein Zufall, denn ich habe immer versucht, irgendwo obwohl ich die wenigste Zeit im Bregenzer Wald gewohnt habe, aber diesen Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Und ich fühle mich an und für sich nach wie vor sehr wohl in dieser Umgebung, auch dieser gesellschaftlichen Umgebung, obwohl ich nicht immer da bin. Aber das war so eine Strategie von mir. Und so wurden wir auch erzogen. Wir sind in einem ganz kleinen Dorf aufgewachsen, in Bayern, in Reute. Es war ein Weiler mit ca. 100 Einwohnern. Und da waren wir, damals waren wir ein bisschen so die Unternehmer als Kinder. Vater war kein Bauer, sondern wir hatten schon das erste Auto, das einzige Telefon im Ort. Und ich hatte immer ein bisschen Sorge, dass man uns sozusagen als Gschiedling ansieht. Oder? Und das wollten wir nicht sein. Und deswegen haben wir uns natürlich auch immer so versucht, mit den Kollegen oder mit den Nachbarn gut zu stellen und mit denen zu kommunizieren, obwohl und nicht sozusagen als große Akademiker da jetzt aufzutreten und sagen, ihr interessiert uns alle nicht. Mhm. Und deswegen, glaube ich, hatte ich auch einen ganz guten Draht zu Bietzau und deswegen habe ich diese Aufträge wahrscheinlich auch bekommen.
Und hast du vorher gesagt, weil du da früher Fußball gespielt hast?
Man, das kommt dazu. Ich war 2 Jahre im Tor beim FC Bietzau. Es hat sich vielleicht auch gut ausgewirkt.
Offensichtlich ein guter Tormann. Aber weißt du was, jetzt gehen wir vielleicht ins Hotel Schwanen, weil der Verkehr nimmt ein bisschen zu, dann können wir da ruhiger reden. So, jetzt sind wir hier in der Denkerstube im Biohotel Schwanen. Hermann, jetzt schauen wir mal, was uns alles einfällt. Ein sehr schöner Raum jedenfalls, auch alles aus Holz. Hermann, du hast vorher schon erzählt, dass du in der Nähe hier von Bietzau aufgewachsen bist, in Reute. Und du hast da auch schon sehr früh Kontakt zu Holz gehabt, weil dein Vater hatte eine Zimmerei. Wie hast du da schon als Kind auch die Arbeit mit Holz mitbekommen, also auch schon gelernt, was man aus Holz machen kann oder wie das entsteht, wie man dem eine Form gibt?
Natürlich, wenn man in so eine Zimmerei hineingeboren wird, die auch nicht so groß war, wo der Vater natürlich auf der Baustelle und in der Werkstatt gearbeitet hat, mein Großvater noch gearbeitet hat, ich meinem Großvater helfen musste am Anfang, dann mit meinem Vater auf die Baustellen durfte, dann hat man das einfach ganz natürlich miterlebt. Und da gibt es natürlich jetzt 2 Reaktionen, die man erwarten kann. Entweder wendet man sich komplett davon ab, sagt, nein, das gefällt mir überhaupt nicht, oder man wird enthusiastisch. Und mir ist das Zweite passiert, dass ich einfach aus dieser Erfahrung heraus, dass wir an und für sich auf der Baustelle mit dem schönen Material arbeiten, mit dem trockenen Material arbeiten, mit dem Material, das gut riecht, das hat uns immer irgendwie beflügelt. Und das hat uns die Arbeit auch meistens Spaß gemacht. Natürlich, wenn man um 6 Uhr aufstehen musste und, oder auf der Baustelle im Regen stand, da war es nicht immer lustig. Aber auf alle Fälle, das Wichtigste, was dabei passiert war, ist, dass wir das Gefühl bekommen haben, oder dass uns der Vater oder die Familie das Gefühl gegeben hat, dass wir für etwas da sind. Also etwas, was man uns Brucherka, sagt man im Berger Zauberwald, dass man uns sozusagen, dass wir was können, dass wir was darstellen, dass wir was leisten können. Und das hat uns natürlich, glaube ich, die ganze Familie hat das sehr beflügelt. Und so wurden wir sozialisiert.
In der Psychologie würde man wahrscheinlich sagen, sinnerfüllte Arbeit hat man da.
Sinnerfüllte Arbeit, weil man hat natürlich auch immer wieder gesehen, was man gebaut hat und was man gemacht hat. Oder? Das waren natürlich tolle Erlebnisse, wenn man mit dem Vater ein ganzes Holzhaus aufstellen durfte, dann innerhalb von 2 Tagen ist das Holzhaus gestanden. Da waren wir natürlich stolz und die ganze Dorfgemeinschaft hat zugeschaut und wir als Buben konnten dann auch zeigen, was wir konnten.
Aber habt ihr da wirklich als Buben schon mitgearbeitet auf der Baustelle?
Also ich war sicher mit 12 Jahren schon auf den Dachstühlen. Damals ohne Seil und ohne Sicherung, mit den kurzen Hosen und Turnschuhen. Vater hat zugeschaut, das durften wir.
Oder in der heute Werkstatt. Unvorstellbar, oder?
Heute unvorstellbar. Heute würde der Vater sofort eingesperrt werden.
Ja. Aber Hermann, wenn dir diese Arbeit als Zimmerer so gut gefallen hat, warum bist du dann Architekt geworden?
Das war nicht von allem Anfang klar. Ich war der Älteste von 8 Kindern und mein Onkel war Architekt. Der war also einer der ersten Akademiker aus dem Dorf.
Das war der Leopold Kaufmann?
Das war der Leopold Kaufmann, das war mütterlicherseits, Onkel mütterlicherseits. Und den habe ich natürlich auch damals, der hat in unserem Haus das eigene Büro gehabt, das habe ich damals miterlebt. Aber ich glaube, sein Einfluss war eher, dass man auch bei unserer Familie gemerkt hat, dass eine akademische Ausbildung schon Sinn machen würde. Und es kommen dann 4 Buben nach. Also das kann man kann ruhig einen kann man opfern sozusagen.
Probiert man es mal mit dem Ältesten.
Den Ältesten, ja, genau, den Ältesten. Mein Vater war damals noch jung. Und na, und das hat man und auch mit der Unterstützung vom Pfarrer, der über meine Großmutter. Ja, meine Großmutter hat da sehr viel auf dem Pfarrer gehalten, kann man sich vorstellen. Habe ich das Marianen besucht anschließend, weil man vielleicht geglaubt hat, vielleicht wird sogar ein Pfarrer draus.
Oh.
Aber aus dem ist nichts geworden.
Marianen, muss man vielleicht dazu sagen, ist ein Internat, das zu einem Gymnasium zur Blumenstraße in Bregenz gehört. Und genau, da haben, das war ein reines Bubeninternat zu der Zeit.
Das bischöfliche Knabenkonvikt hat es damals geheißen. Und es war die Zielsetzung schon von der Diözese, dass man dort so ein Internat, sehr katholisches Internat macht, wo der Priesternachwuchs gefördert wird.
Und so, und jetzt bist du aber nicht Theologe oder Pfarrer geworden, sondern Architekt. Wo war da noch die Weggabelung?
Die ist ganz spät entstanden.
Wirklich?
Wolltest
du nicht ernsthaft Theologe werden?
Nein. Ich wollte an und für sich, ich bin immer geschwankt. Aber ursprünglich, kurz vor der Matura, wollte ich dann Lehrer werden, weil ich hatte viele Hobbys, Musik und alles Mögliche und eine Band und keine Ahnung. Ich habe gesagt, ich muss einen Beruf haben, wo ich meine Hobbys ausüben kann. Das war dann der Lehrer. Und dann habe ich mit meinem Onkel geredet und der hat dann zu mir gesagt, Hermann, denk darüber nach, es ist alles Einteilungssache. Er wollte mir verständlich machen, dass man so auch als Architekt sozusagen seinen Hobbys nachgehen kann, wenn man es richtig einteilt. Er war das genaue Gegenteil davon, er hatte ja nur gearbeitet. Und ich habe es ihm geglaubt und habe gesagt, okay, dann werde ich Architekt. Das war sozusagen eine ziemlich spontane Entscheidung. Es ist in mir geschlummert, ist klar. Und im Nachgang muss ich sagen, dass mein Onkel mich dann dort ein bisschen angelogen hat. Weil wenn man als Architekt arbeitet, dann ist man voll in seinem Beruf drin, wenn man es ernst meint. Da gibt es kaum eine andere, viele Dinge kommen dort ein bisschen zu kurz.
Aber wir wissen, du hast eine Zeit lang immerhin noch Fußball gespielt.
Ja, das habe ich dann aber geschwind aufgehört, als mich in Mellau, die mich fast zusammengetrampelt hätten, dann habe ich gesagt, so, das wird mir jetzt zu gefährlich.
Okay, das Ergebnis war jedenfalls dein Büro, Hermann Kaufmann Architekten. Das feiert heuer seinen 40. Geburtstag, Gratulation. Mhm. Und das ist bekannt für Holzbauten. Du hast schon sehr früh mit Holzbau begonnen, du warst einer der Pioniere. Warum?
Wie gesagt, man kann sich dagegen stellen, gegen das Elternhaus. Man kann aber sagen, okay, das Elternhaus, das, was ich dort gelernt habe, das ist eine Basis, auf der ich gut aufbauen konnte. Und ich habe dann im Studium gemerkt, dass das, was wir vermittelt bekommen haben von der Universität, einfach derartig dürftig war. Also im Zusammenhang mit Holzbau, man hat dort Beton und Stahl und Glas, die damals modernen Materialien gelehrt. Und der Holzbau, den, da hat man Dinge uns erzählt, die mein Vater schon nicht mehr angewendet hat. Und ich habe gemerkt, hoppla, da ist ein Riesenproblem vorhanden, dass einfach das Know-how nicht da ist, auch nicht unterrichtet wird. Und das hat mich ein bisschen motiviert, einfach da an diesem Thema dran zu bleiben, an diesem Baustoff dran zu bleiben, weil wir natürlich auch gut kannten und weil wir auch einfach gute Basis hatten. Und das ist eigentlich so mein ganzes Leben dann so ein bisschen die Motivation geworden, diesem vergessenen Baustoff aus der Moderne. Ich sage bewusst, er wurde in der Moderne vergessen, weil die Ikonen, die Architekturikonen der Moderne wie Le Corbusier oder Mies van der Rohe und so weiter, die haben eigentlich kaum Holzbauten gemacht. Das Material wurde schlichtweg sozusagen als altväterisch, als nicht modern klassifiziert und der Holzbau ist dort fast abgestorben. Das ist sogar im Brennzer Wald so gewesen, dass man in den 60er Jahren nur noch Dachstühle auf gemauerte Häuser draufgebaut hat. Also Holzbau ist damals wirklich verschwunden. Es ist Gott sei Dank aber der Zimmereiberuf nicht verschwunden. Deswegen konnte man auf eine gute Tradition, auf ein gutes Fundament aufbauen. Und unsere Botschaft, die wir gestreut haben, dass der Holzbau doch einen Sinn macht und ein modernes Material ist, das ist hier auf guten Boden gefallen.
Als du in dem Fall vor 40 Jahren mit Holzbau angefangen hast, bist du dann mehr der Exote gewesen? Also hat man dich da als irgendwie rückwärtsgewandt wahrgenommen? Oder warst du eigentlich, du grinst, oder warst du immer so am Puls der Zeit?
Ja, natürlich. Man hat mich gekannt im Bregenzer Wald und hat man gewusst, der stammt aus einer Holzbaufamilie, die seriös ist, die innovativ ist, die auch in ihrem Mindsetting, sagt man heute ganz geschwollen, diesen Fortschrittsgedanken intus hatte. Und das war, wie gesagt, aus dem Umfeld meiner eigenen Familie mit der Zimmerei, aber auch aus der Verwandtschaft, damals Kaufmann Holzbauwerk, die europaweit gearbeitet haben und die bekannt waren. Und unter dem Zusammenhang waren wir bekannt als solche, die nach vorne geschaut haben. Also in unserer Architektursprache hat man uns schon als Spinner damals bezeichnet. Also das war schon etwas, was uns damals schon, wie soll ich sagen, viele Diskussionen beschert hat. Aber ich habe immer versucht, sozusagen den nächsten Schritt so zu machen, dass er doch von vielen im Land oder in den Ortschaften verstanden worden ist. Es war etwas anderes, aber dennoch etwas, was gut gebaut ist, etwas, das schaut zwar anders aus, geht neue Schritte und das immer versucht, das Mögliche umzusetzen. Das war natürlich auch damals mit den ganzen Entscheidungsgremien wie Bauausschüssen, konnten wir nicht in den Himmel hinauf springen, sondern wir mussten sozusagen genau das vorschlagen, was damals gerade noch möglich war. Das ist auch ein wichtiger Weg gewesen, so zu arbeiten, weil dadurch konnte man eine Diskussion im Ort in Gang setzen oder im Tal in Gang setzen. Und dort, wo diskutiert wird, wird auch der Geist oft verändert oder die Haltung verändert. Wenn irgendwas, was gesetzlich festgeschrieben ist, ist einfach festgeschrieben. Aber wenn man darüber diskutieren kann, entsteht eine Entwicklung. Und diese Entwicklung habe ich im Bregenzerwald sehr gut miterlebt und mitverfolgen können, weil wir natürlich auch an den Stammtischen gesessen sind. Und dass einfach diese Idee des modernen Bauens im Zusammenhang mit Holzbau, dass eine gute Brücke ist zur Tradition, dass diese Idee auch sich durchsetzen konnte. Ganz langsam, Schritt für Schritt, aber es ist eine gesellschaftliche Diskussion entstanden, die diesen Boden aufbereitet hat, dass wir heute so bauen, wie wir bauen.
Welches war denn dein erster Holzbau?
Mein erster Holzbau war ein Haus in Reute für einen Bekannten und auch das, gleichzeitig habe ich für meinen Cousin in Mellau ein Holzhaus gebaut, der querschnittgelähmt war, also ein Haus, das auch dieses Thema Barrierefreiheit damals schon umsetzen konnte. Das waren zwei Häuser, die, wenn man die heute anschaut, sind sie sehr brav, unter Anführungszeichen. Die sind schon mit einem traditionellen Dach, aber sie waren in reinen Holz gebaut und es hat natürlich schon in der Bevölkerung, man hat dann zu denen gesagt, das sind Zündhölzlehäuser, weil sie einfach mit so filigranen Konstruktionen konstruiert worden sind, weil wir gewusst haben, was Holz kann. Und das war dann schon so eine Diskussion, die dann ausgelöst worden ist. Und vor allem auch die Holzverschalung, die senkrechte Holzverschalung, die ja damals nur für Städel sozusagen verwendet worden ist. Und wir haben dieses Material, diese wunderschöne Oberfläche, haben wir wieder ins Bauen eingeführt.
Mhm. Das hast du gerade gesagt, weil ihr gewusst habt, was Holz kann. Warum baust du mit Holz? Also was sind für dich die wesentlichen Eigenschaften, die Holz vereint?
Also natürlich... Der wichtigste Punkt ist, dass es einfach ein Material ist, das nachwächst, das von der Sonne erzeugt ist, was in der heutigen Diskussion natürlich ganz entscheidend wichtig ist. Zweitens ist es ein Material, das sehr gut bearbeitbar ist und auch vor allem ein Material, mit dem man sehr gut Vorfertigung betreiben kann, mit dem man sehr gut ganze Wand-, Dach-, Deckenelemente oder sogar ganze Raumzellen vorfertigen kann, weil es einfach durch die Leichtigkeit auch dann gut transportabel bleibt. Und das hat mich immer fasziniert, dieses Denken in vorgefertigten Strukturen, das das Holz übrigens immer hatte. Man hat also beim Holzbau hat man immer die gesamte Konstruktion am sogenannten Reisboden früher gemacht, wo man also die ganzen Balken zugeschnitten hat, die ganzen Löcher und Zapfen gefräst hat und erst dann sozusagen in einem schnellen Montageprozess aufgestellt hat. Heute hat man das natürlich verbreitert. Heute macht man nicht nur die Konstruktion, sondern ganze Elemente. Das ist auch ein Riesenvorteil, den der Holzbau, glaube ich, gegenüber anderen Baumaterialien hat. Diese Vorfertigung, was einerseits natürlich ein Qualitätskriterium ist, also es wird auf der Baustelle viel weniger Dinge zerstört, wie wir heute gewohnt sind. Zweitens ist auch eine Möglichkeit, dass auch ältere Arbeitnehmer sozusagen ihren Arbeitsplatz behalten können, nicht auf der Baustelle gehen müssen, sondern in den Werkstätten arbeiten können. Drittens hat es damit zu tun, dass Holz angewiesen ist, dass schnell gebaut wird, weil Holz vom Regen zerstört werden kann oder fleckig werden kann. Deswegen ist das schnelle Bauen im Holz sehr, sehr wichtig. Je größer das Bauwerk ist, umso wichtiger wird es, dass es schnell unter Dach kommt.
Diese Vorfertigung hängt ja auch damit zusammen, also früher waren die Häuser eher aus Holz eher klein, eher so Einfamilienhäuser und jetzt sind das riesige Hallen oder sogar Hochhäuser, also gerade auch euer Büro macht sehr große Bauten aus Holz. Hängt das auch mit dieser Vorfertigung zusammen?
Ja, gut, theoretisch kann man diese Häuser auch nicht vorgefertigt bauen, aber es ist natürlich, wie gesagt, dann habe ich wahnsinnig lange Baustellen. Und die Vorfertigung muss man jetzt natürlich so verstehen, dass es nicht irgendwelche großen Industriebetriebe sind oder Fertighausfirmen, die dann irgendwie Standardelemente vorproduzieren. Nein, es sind im Prinzip ganz normale Zimmereien und Holzbaubetriebe, die halt so große Hallen mittlerweile haben, dass große Elemente in ihren Werkstätten vorgefertigt werden können, aber individuell. Das heißt, es gibt einen Architekten, der das plant und die Firma setzt das um. Und wenn schlau geplant ist, dann kann die Vorfertigung auf einer hohen Stufe angeboten werden.
Woher kommt diese Entwicklung, dass jetzt so große Bauten auch aus Holz gebaut werden?
Diese Entwicklung für großmaßstäbliches Bauen kommt sicher aus diesem gesellschaftlichen Wandel hin zu klimaschonender Bauweise. Man hat also dieses Material entdeckt als eine Möglichkeit, diesen ganzen CO2-Footprint, der Bauen verursacht, zu vermindern. Und daneben hat sich eine Industrie, besonders in Österreich, entwickelt, die auch ganz neue Produkte auf den Markt gebracht hat, wo es möglich ist, im Prinzip größere Objekte umzusetzen, leistungsfähige Produkte umzusetzen. Dann hat sich natürlich die Forschung ebenfalls sehr stark bewegt. Das heißt, man hat also auch im Bereich der Forschung dokumentiert, wie leistungsfähig das Material Holz ist. Es hat sich im Ingenieurwesen sehr viel getan und vor allem auch im Brandschutz hat sich einiges getan. Früher konnte man ja über drei Geschosse gar nicht drüber hinaus bauen. Heute ist es durchaus möglich, Hochhäuser so zu bauen, wenn auch die Brandschutzforschung Brandschutzforschung und die Brandschutzgesetzgebung das Holz heute mit ein bisschen in einem anderen Licht sieht wie früher. So, man weiß, dass das Material verbrennbar ist, aber es brennt unter Anführungszeichen sehr sicher. Man kann das sehr gut nachvollziehen, wie sich ein Feuer in einem Holzgebäude auswirken wird. Man kann auch dadurch Schutzmaßnahmen machen, dass das Gebäude auch standfest bleibt, wenn es auch brennt. Das heißt, die Brennbarkeit des Baustoffes ist nicht mehr so zentral, wie es früher war.
Wenn du jetzt auf diese 40 Jahre von deinem oder eurem Büro zurückschaust, welches waren denn so Meilensteine?
Also im Zusammenhang mit dem Holzbau hat es da ganz klare Meilensteine gegeben. Das waren sicher am Anfang diese ersten Holzhäuser, die ich im Bregenzer Wald gebaut habe. Einfach einmal dort an die Grenzen gegangen ist von der Dimensionierung her, wie schlank kann ich dimensionieren. Dann ein zweiter wichtiger Meilenstein war dann das erste vorgefertigte Wohnobjekt, das ich mit meinem Verwandten Anton Kaufmann umgesetzt habe in Dornbirn. Es war damals der Versuch der Entwicklung eines Holzbausystems für mehrgeschossigen Wohnbau. Und dort haben wir einen Prototypen gebaut, der fast nur aus reinem Holz bestanden hat, also fast ein zementfreies Bauen damals schon gewährleistet hat, außer der Tiefgarage natürlich.
Wann war das, wenn du sagst damals?
Das war 1993, glaube ich, war dieses Objekt. Also schon sehr früh und ist wirklich international und europaweit durch die Presse gegangen und da waren tausende Besucher da, weil es einfach damals so etwas Innovatives und Neues war. Mit einem ganz hohen Vorfertigungsgrad und zudem eine gute Architektur dargestellt hat. Und das hat die Leute interessiert. Was mir übrigens immer ganz wichtig ist, Holzbau ist immer nur dann interessant und gut, wenn auch die Architektur stimmt. Alles andere ist, und das war auch ein bisschen die Erfolgsgeschichte des Freiberger Holzbaus, dass sie immer in Kombination mit guter Architektur präsentiert worden ist und dadurch den Ruf auch erreicht hat. Diese Ölsbünd war also eines der wichtigsten Bauten. Und dann hat sich's ein bisschen verbreitert. Dann wirklich ein Schlüsselobjekt war dann die Weiterentwicklung eines Holzbausystems, damals gemeinsam mit der Firma Kree Romberg für Hochhäuser. Und diese Bausystementwicklung hat dann sozusagen ihre Umsetzung gefunden im LZT Wandes. Es war das erste Holzhaus in Vorarlberg an der Hochhausgrenze, also genau 22 Meter lässiger Geschossfußboden.
Ab 22 ist es ein Hochhaus, oder wie?
Ab 22 Meter Höhe lässiger Geschossfußboden ist es ein Hochhaus.
Okay.
Aber das Bausystem habe ich dann auch auf einem anderen Schlüsselprojekt angewendet, dieses Silwerke-Zentrum in Montafon. Ein Bürogebäude mit 10.000 Quadratmeter Nutzfläche, in einer schönen Landschaft, in einer schönen Umgebung. Das wird ebenfalls in einer sehr, sehr kurzen Zeit umgesetzt haben, mit einem sehr ausgefeilten Konstruktionssystem, das auch, glaube ich, ein ganz tolles Büro geworden ist. Und das war sicher ein ganz wichtiges Schlüsselobjekt, das wir umsetzen konnten. Und eines der wichtigen Projekte habe ich dann in Deutschland umgesetzt. Das war damals diese Schule in Diedorf, Gymnasium in Diedorf, wo wir zum ersten Mal ein Null-Energie-Gebäude entwickelt haben mit vorgefertigtem Holzbau zu denselben Kosten wie eine normale Standardschule, das umsetzen mussten und sogar den wichtigsten deutschen Architekturpreis dafür bekommen haben. Das waren so die Schlüsselbauten.
Wann war das?
Diese Schule habe ich, glaube ich, 2013 ist die eröffnet worden.
Beeindruckend das alles. Wenn du sowas planst und wenn es dann um die Dauerhaftigkeit von einem Gebäude geht, für wie lange baust du? Also ist das dann für die Ewigkeit oder ist das eher so ein Zeitgeist-Ding?
Also für die Ewigkeit ist nichts. Aber wir versuchen natürlich schon, unsere Bauten erstens so schlau zu konstruieren, dass auch Veränderungen später möglich sind, also bei den meisten Bauten, die wir machen. Wir werden es auch in Zukunft viel stärker in den Fokus nehmen, dass wir diese Langlebigkeit für Gebäude schon in der Konstruktion mitdenken. Also keine tragenden Wände, sondern Stützen. Das liegt ja dem Holzbau sehr im Blut. Holzbau ist eine skelettartige Konstruktion. Wenn ich eine Struktur nur mit Stützen baue, kann ich sie sehr, sehr gut verändern. Dann natürlich die gute Konstruktion, dass sie auch trocken bleibt, dass sie dauerhaft bleibt. Und was Wichtigste ist meines Erachtens, als ein Gebäude lang Bestand hat, ist die gute Architektur. Also alle Gebäude, die wir heute unter Denkmalschutz haben, waren damals schon gute Architektur. Das Klump, unter Anführungszeichen, wurde alles schon weggerissen.
Natürliche Selektion.
Genau.
Wenn du etwas planst und baust, ist es dann so, dass das herausstechen soll aus der Landschaft oder eher so, dass sich das einfügen soll? Wie siehst du das?
Also unsere Arbeiten zeichnen sich, glaube ich, schon ein bisschen dadurch aus, dass sie versuchen, diesen Dialog zur gebauten Umwelt oder zur Landschaft zu führen. Darum auch das Material Holz, ganz besonders im Material Holz. Für mich ist das Material Holz eine tolle Brücke zur historischen Bausubstanz. Und gebaut mit derselben Grundhaltung, also diese Einfachheit, die das Bregenzer Wälderhaus ja symbolisiert, diese Pragmatik, die dahinter steckt, das Thema Energiefragen, wie setze ich die heute um, das natürlich auch andere Gestaltungsprinzipien wieder bewirkt, dass man diese Dinge sozusagen im Geiste der Tradition weiterentwickelt. Da kann durchaus ein Gebäude einmal ein bisschen anders ausschauen. Wir versuchen nicht, die Form zu kopieren, sondern wir versuchen, den Inhalt weiter zu transportieren. Und das ist uns wichtig. Wie gesagt, die Form ist natürlich das, was aufregt wahrscheinlich oder das, was sofort ins Auge sticht. Und da versuche ich auch, etwas zurückhaltend zu sein. Und vor allem, das wird auch mit dem Material Holz auch ein bisschen befördert, weil Holz ist ein Material, das diszipliniert. Man muss diszipliniert konstruieren, man muss auch die Fassaden diszipliniert entwickeln, weil das Problem des Regens und der Bewitterung immer da ist. Darum sind auch die alten Holzgebäude sehr disziplinierte Gebäude, die aus dieser Funktion heraus entstanden ist. Und das mag ich auch sehr gerne in der modernen Architektur, dass man also dort vernünftige, aus dem Holz heraus entwickelte Geschichten macht. Und das könnte auch eine tolle Brücke sein zur Findung von einer Architektursprache im Zusammenhang mit Holzbau. Heute ist es leider viel zu viel der Fall, dass Holzbau Kopien sind von Baustoffen wie Beton aus der Moderne heraus. Da werden diese Dinge einfach kopiert und werden halt mit Holz gemacht. Und das finde ich den falschen Weg. Ich glaube, man muss sich über diese Gesetzmäßigkeiten im Holz ziemlich im Klaren sein, damit man es schafft, authentische und langlebige Bauten zu machen. Und das versuchen wir.
Jetzt hast du das Bregenzer Wälderhaus gerade angerissen kurz. Die stehen natürlich in Bregenzer Wald sehr in die Landschaft eingegossen, möchte man fast sagen. Inwieweit haben dich denn auch diese Wälderhäuser oder auch die Landschaft in deiner Arbeit geprägt?
Gut, das Bild, das natürlich durch diese alten Dörfer erzeugt worden ist, das hängt ja sehr tief drinnen. Das hängt auch natürlich in den Überlegungen von Raumplänen drinnen oder von Siedlungsentwicklungen drinnen. Wenn man in Bregenzer Wald baut, dann hat man dieses Bild immer im Auge und versucht natürlich auch in den neuen Bauten diesen dörflichen Charakter zu halten oder zu kreieren, was aber sehr viel mit den Zwischenräumen, die zwischen den Häusern zu tun hat. Und da hat natürlich das Alphenberlin-Haus schon eine gewisse Bresche geschlagen. Die alten Bauernhäuser waren große Gebäude. Mit einer bestimmten Stellung konnten dort schöne Außenräume geschaffen werden. Beim kleinen Häuschen, diese Kistchen, die man in die Wiese streut, da entstehen kaum Außenräume. Das ist ein bisschen verloren gegangen.
Du hast dich ja sehr mit diesem Thema Bregenzer Wälderhaus auch befasst. Eines deiner Bücher heißt Belebte Substanz, umgebaute Bauernhäuser im Bregenzer Wald. Und genau, der Titel ist der Inhalt auch, 2015 erschienen. Und in dem Buch sieht man 17 Umbauten, also du baust sehr viele Bauernhäuser, Wälderhäuser auch um. Das ist einerseits etwas für Profis, weil das sind Planzeichnungen und so Baukonstruktionen. Es ist aber auch einfach schön anzuschauen, weil viele Fotos drin sind, also auch für Laien schön. Und es ist auch irgendwie so klar, man würde sofort in diesen Häusern bauen, wohnen. Warum ist für dich auch gerade der Umbau von solchen Häusern ein Zukunftsweg für die Architektur?
Das hat natürlich mit dem Wissen zu tun, dass jedes abgerissene Bregenzer Wälderhaus, Bauernhaus, ein Verlust im Ortsbild ist. Ortsbild bedeutet oder in der Authentizität der Region. Wir leben ja von diesen alten Häusern. Das prägt das Bild unserer Umgebung. Und jedes Haus, das da verschwindet, ist ein Verlust für dieses Bild. Dann werden wir auswechselbar. Wir werden immer auswechselbarer. Darum sind es für mich so ganz wichtige Projekte, die habe ich übrigens vergessen bei den Schlüsselprojekten, weil sie einfach der Versuch sind, diese baulichen Landschaften zu erhalten. Und wenn man, natürlich, das ist eine Aufgabe, die schon ein bisschen gut gepolsterte Finanzen erfordert, weil es sehr große Häuser sind, sehr große Volumen sind, die natürlich auch nicht ganz so einfach umgebaut werden können, aber wirklich ganz, ganz wichtig sind. Und es gibt Initiativen im Bregenzer Wald, wo es darum geht, diese alte Bausubstanz zu erhalten. Ich habe selber einmal beim Kulturforum Bregenzer Wald damals eine ganz wichtige Ausstellung gemacht. Oldhus, Suhus hat die geheißen. Da haben wir in Mellau in Häusern, in Bauernhäusern eine Ausstellung und einen Ortsrundgang gemacht. Und dort ist dieses Thema wirklich thematisiert worden. Und interessanterweise, diese Objekte, die wir dort ausgesucht haben, die wurden dann auch saniert. Und die sind auch stehen geblieben, obwohl sie schon als, wie man in Bregenzer Wald, als Suhütte oder als Suhus bezeichnet worden sind.
Also übersetzt heißt das altes Haus Sauhaus, ist ein bisschen altes Haus, schlechtes Haus, vielleicht ja, können wir es genau, so genau, übersetzen. Genau, genau. Oder Bruchbude, so Bruchbude, vielleicht. Bruchbude, so, oder, ja, genau. Aber ist diese große Zahl von Bauernhäusern in Bregenzer Wald, ist das auch mit ein Grund, warum die Baukultur im Bregenzer Wald so einen hohen Stellenwert hat? Oder seit wann hat die den überhaupt?
Der Bregenzer Wald ist eine handwerklich geprägte Region. Und für mich ist Handwerk sozusagen so, hat eine so wahnsinnig wichtige kulturelle Funktion, weil das, was der Handwerker macht, das macht man meistens gut. Und die Handwerker, die legen sich selbst die Latte hoch, weil sie wollen ja angesehen sein, oder? Und die Schlamperer gehen irgendwann einmal unter. Und das prägt auch eine ganze Gesellschaft. Und das prägt auch den, das hat natürlich auch den Ausdruck der Bregenzer Wälderhäuser geprägt. Wenn man durch die alten Dorflandschaften geht, es gibt kaum irgendwo eine so schöne Stube in einem Haus wie im Bregenzer Wald. Ich habe schon viele historische Gebäude gesehen aus anderen Regionen und der Bregenzer Wald sticht da heraus. Man hat nicht umsonst das Bregenzer Wälderhaus als Bauernpalast bezeichnet. Und das ist etwas, was natürlich viel mit Qualität zu tun hat. Also die Gesellschaft ist qualitätsorientiert. Und das Bauen ist ein wichtiges Phänomen. Und das Handwerk ist dadurch auf hohem Niveau geblieben. Und wir in der Architektur leben vom guten Handwerk. Und wir können das auch nur dann weiterentwickeln, wenn wir gute Handwerker haben. Und ich glaube, diese Konstellation hat auch diesen Stellenwert in Bregenzer Wald, aber auch in Vorarlberg sich entwickeln lassen oder diesen Stellenwert erzeugt.
Mhm. Inwieweit sollte man dann auch als Architekt das Handwerk verstehen?
Ja, das ist eine alte Forderung und ich verstehe nicht, wie man ein Studium machen kann und eigentlich nie auf einer Baustelle war. Dass ich mich befasse mit einem Material, mit einer Materie, mit einer komplexen Vorgangsweise. Und ich mache das nur auf dem Papier. Das geht meistens schief. Also ich bin der Meinung, dass wenn man ein seriöser Architekt sein will, es wichtig ist, dass man zumindest eine Ahnung hat vom Handwerk und auch, man tut sich auch viel leichter. Man hat viel weniger Schwierigkeiten in der Kommunikation seiner eigenen Arbeit, wenn man Bescheid weiß, man ist viel glaubwürdiger. Und das ist, glaube ich, schon ein riesiger Vorteil, wenn man das Material begriffen hat. Ich sage, das Wort begreifen sagt ja aus, dass es die tiefere Form des Verstehens ist. Und wenn ich etwas begriffen habe, dann ist es ganz was anderes, als wenn ich es nur verstanden habe.
Es kam natürlich dir extrem zugute, dass du in der Zimmerei immer schon als Kind, wie wir jetzt wissen, mitgearbeitet hast.
Ja, deswegen konnte mir auch in der Bauszene dann niemand nachsagen, du hast keine Ahnung von dem, was du sagst. Das hat mir sehr, sehr stark geholfen und das hat natürlich auch, hat man natürlich mehr Einfluss, wenn man von der Seite herkommt.
Wenn wir jetzt nochmal auf den Bregenzer Wald kurz kommen und die Baukunst hier, also es ist ja jetzt nicht nur der Bregenzer Wald eine Gegend, wo man mit Holz baut, auch Japan, Indonesien, viele andere Länder haben eine lange Bautradition. Du hast auch im Ausland schon gebaut, du kannst das auch viel besser einschätzen und einordnen. Wie ist denn das international? Siehst du da Verbindungen zwischen den unterschiedlichen Arten, wie mit Holz gebaut wird oder wurde? Und du, weil du das ja im Brinkzer Wald vor allem auch gelernt hast, was hast du da auch einbringen können? Oder was hast du auch von anderen Gegenden gelernt?
Also natürlich, wenn man sich mit Holzbau befasst, dann weiß man, was im asiatischen Raum passiert ist. Oder man hat eine Ahnung, was Japan schon sehr früh an Holzbauten hervorgebracht hat. Man ist natürlich fasziniert. Interessant wird es dann, wenn es in die Moderne geht. Und da sind interessanterweise auch Japan hat dort einen riesen Verlust des modernen Holzbaus erfahren. Die haben zwar Handwerker gehabt und haben es immer noch, die Tempel bauen können, weil die Tempel werden ja in gewissen Abschnitten demontiert, repariert und wieder aufgebaut. Dadurch halten sie auch diese hochstehende Handwerkskultur. Aber daneben hat sich dann auch das moderne Bauen zurückentwickelt. Und das hat dieses Thema des modernen Bauens mit Holz auf einer handwerklichen Ebene hat sich einer für sich in diesem zentralen Alpenraum entwickelt. Da muss man ganz sagen, dass dieser Alpenbogen sozusagen sehr starken Einfluss auf die gesamte internationale Holzbauszene hatte. Nicht einmal die Kanadier konnten da mithalten. Die Amerikaner haben sowieso immer anders gebaut. Die Schweden, Finnen oder Norwegen, die waren dominiert von der Industrie. Die haben also die Handwerkskultur gibt es da oben nicht in dem Maße, wie es das bei uns gibt. Aber dort hat man sehr viel Fertighäuser gebaut. Aber sozusagen dieses Bauen, wie es wir verstehen mit Holz, in Zusammenarbeit mit den Architekten, ist fast weltweit verschwunden. Wobei sie auch natürlich zurückgreifen können, die anderen Länder auf starke Traditionen, aber dieses moderne Bauen ist eigentlich hier wiederentdeckt worden. Das kann man heute behaupten. Und das war natürlich auch für mich eine gute Spielwiese, also auch international bekannt zu werden, um diese Botschaft, auch natürlich im Zusammenhang mit meiner Professur in München, diese Botschaft auch international lancieren zu können. Und da haben wir, glaube ich, schon einiges bewirkt. Wir sind ja viel im Ausland auch unterwegs mit Vorträgen und so weiter. Und wir kennen die Szene ganz gut. Und wir haben da sehr viel Know-how in die anderen Länder eigentlich auch transportiert. Man kann schon sagen, dass dieser Kreis oder dieses Know-how, das hier entstanden ist, so ganz langsam Kreise weltweit gezogen hat.
Mhm. Bleiben wir beim Stichwort Chancen in anderen Regionen. Wenn man auf eure Webseite geht, dann sieht man da eine Weltkarte mit euren Bauten. Unglaublich viele. Also weißt du, wie viele es insgesamt sind?
Ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, aber es dürfen einiges über 500 sein, die wir umgesetzt haben.
Das glaube ich auch. Also ich habe eine Zahl gefunden von 35 Jahren, da waren es 700 Bauten. Jetzt tun wir noch mal 5 Jahre dazu. Es wird nicht weniger geworden sein.
Natürlich, da sind auch kleine Projekte mit dabei, aber es spielt auch keine Rolle. Wir haben, Gott sei Dank, hatten wir die Chance, wirklich auch sehr viel bauen zu dürfen.
Hermann, wie viele MitarbeiterInnen sind denn bei euch im Büro?
Wir haben derzeit 25 MitarbeiterInnen. Wir haben einen sehr hohen Frauenanteil. Und wir haben aber auch eigene Bauleiter, das heißt, in der Architektur selber sind circa 22 Mitarbeiter tätig.
Und das Büro ist in Schwarzach?
Das Büro ist in Schwarzach, ja, am Eingang zum Bregenzer Wald. Standbein und Spielbein.
Sehr schön. Man sieht auf dieser Weltkarte jedenfalls einen großen Bau in Kanada, in Vancouver, aber das Zentrum ist ganz klar um den Bodensee herum in Vorarlberg. Nochmal genauer, so ein bisschen im Bregenzer Wald, habe ich ungefähr 150 Bauten jetzt so gezählt. Wie geht's denn dir, wenn du so durch die Ortschaften im Bregenzer Wald fährst? Da siehst du ja wahrscheinlich in jedem Dorf deine Arbeiten. Was ist denn das für ein Gefühl?
Ja, das ist so das Gefühl. Also ich bin ja jemand, der nicht sofort zufrieden ist mit dem, was man gemacht hat, mit der eigenen Arbeit und sehr, auch sehr selbstkritisch diese Dinge immer betrachte. Und das ist interessant, wenn man mit dieser selbstkritischen Haltung dann durch die Ortschaften fährt und dann auf einmal sagt man, ja, das habe ich jetzt schon vor 30 Jahren gebaut. Eigentlich ist es doch ganz gut, weil eigentlich ist es da, was damals schon eine Innovation. Und nach 30 Jahren ist immer noch okay. Nach 30 Jahren kann man es immer noch anschauen. Also man, und es gibt dann wieder Dinge, wo ich gesagt habe, oh Gott sei Dank weiß das niemand, dass ich da dahinter gesteckt ist. Gibt's natürlich auch. Das gebe ich zu. Also man hat jedes Architekturbüro liefert nicht jeden Tag und jede Stunde Spitzenklasse, sondern es gibt einfach Schlüsselprojekte, die wirklich gut gegangen sind, wo man auch gute Bauherren hatte, wo gute Umstände da waren, wo man auch selber gut drauf war oder man Glück hatte, dass einfach so eine Idee entstanden ist. Und es gibt auch solche, wo man dann sehr selbstkritisch ist. Also, Aber das gute Gefühl überwiegt eigentlich, dass man gesagt hat, dass man sagen kann, so nach 40 Jahren, eigentlich hat es doch Spuren hinterlassen und vor allem auch Spuren hinterlassen bei den Nachahmern, die ja durchaus wichtig sind. Und ich glaube, das zeichnet diese Region schon ein bisschen aus, dass wenn man jetzt durch die Ortschaften fährt, dass diese neuen Bauten mittlerweile ortsbildprägend geworden sind. Das sind also nicht wie in anderen Regionen, wo dann alle 2 Kilometer einmal ein gutes Gebäude steht, sondern das hat den Bregenzer Wald schon jetzt eine, das prägt den Bregenzer Wald so ähnlich, wie es die alten Häuser gemacht haben. Und oft das freut einen natürlich schon, dass man einfach weiß, man ist auch an dieser Entwicklung selber mit dran beteiligt und hat auch sehr viel Einfluss auf diese Entwicklung gehabt.
Was im Bregenzer Wald ein bisschen dazukommt oder wahrscheinlich auch in Vorarlberg, aber dass etliche Gemeinden einen Gestaltungsbeirat haben. Das ist etwas Besonderes. Du bist in Mellau ein Teil davon und du hast auch bei der Entwicklung der Gemeinde Krumbach, die ja auch mehrfach ausgezeichnet worden ist, da hast du auch maßgeblich mit beigetragen. Warum ist so ein Gestaltungsbeirat wichtig? Also was macht er auch?
Also der Gestaltungsbeirat ist ein Gremium, das wurde nicht in Freiberg erfunden, das war, kommt aus Salzburg, war glaube ich der erste Gestaltungsbeirat. Das ist ein Architektengremium, das den Bürgermeister berät. Und vor allem ist es ein Gremium, der die Diskussion über Architektur wichtig hält. Und das ist, glaube ich, auch das, was Vorarlberg und auch den Bregenzer Wald auszeichnet, dass Architektur nicht egal ist und nur auf Geschmackssache tendiert, sondern Architektur ist ein Diskussionsprozess. Und über Gestaltungsbeiräte wird dieser Diskussionsprozess in den Gemeinden aufrechterhalten. Man diskutiert mit dem Bauausschuss, mit dem Bürgermeister, man diskutiert mit den Bauwerbern. Und ich glaube, dass dieses Reden über Architektur das Besondere ist, was in Vorarlberg passiert. Und vor allem eine Wichtigkeit dadurch bekommen hat und man viele Dinge auch positiv beeinflussen kann.
Und wer ist alle drin in so einem Gestaltungsbeirat?
Normalerweise sind es so 2 bis 3 Architekten, die nicht aus dem Ort sind, die aus einem anderen Ort sind, die einfach im gewissen Rhythmus zusammenkommen. Dort werden die Baueinreichungen begutachtet oder es werden Gespräche geführt im Vorfeld schon. Die Leute kommen mit Skizzen, mit Ideen oder man geht vor Ort und schaut sich ein Gebäude an, was umgebaut werden soll oder einen Bauplatz an, wo was Neues gebaut wird. Also es ist eine sehr vielfältige Tätigkeit, die auch Beratungsfunktion für die Bauwehr haben sollte.
Da ist vielleicht vom Gestaltungsbeirat, ist es dann vielleicht nur ein kleiner Schritt auch zum Lehren an der Universität. Du hast ja an mehreren Universitäten gelehrt, in Liechtenstein, in Graz, in Ljubljana und der Professur auch in München. Und es gibt ja einerseits Vorschriften und Regeln und andererseits, wenn wir jetzt wieder in der Gemeinde bleiben, lernt die Politik ja auch von der Architektur. Hast du da auch so ein bisschen wie Erfolge gelandet? Also hat sich deine kontinuierliche Arbeit so ausbezahlt, dass man da auch am Regelwerk etwas geändert hat, also ob jetzt in den Bauordnungen oder in der Flächenwidmungspolitik oder in der Planungspolitik. Kannst du da dein Einwirken einschätzen?
Eigentlich schon, ja. Ich war, als die Baugesetzgebung in Österreich harmonisiert wurde, früher hatte jedes Bundesland eigene Baugesetze, das hat man jetzt harmonisiert und da wurde ich vom Landeshauptmann persönlich in dieses Gremium hineinberufen, sozusagen, dass der Holzbau nicht unter die Räder kommt über die österreichische Gesetzgebung, besonders Brandschutz. Brandschutz war ja so ein heiß umkämpftes Thema und es ist uns gelungen, durch diese Initiative, dass wir also die Brandschutzgesetze so auslegen oder dass sie so ausgelegt worden sind, dass auch große Bauten möglich wurden mit Holz. Das ist ja an der Kippe gestanden. Dann hatte ich die große Möglichkeit in München, aber das Schlüsselwerk, was den internationalen Holzbau anbetrifft, zu schreiben. Das ist der Holzbauatlas der sogenannte Holzbauatlas im Detailverlag. Das ist ein Konstruktionshandbuch über das moderne Bauen mit Holz, das weltweit vertrieben wird und das, glaube ich, ein bisschen jetzt zum Standardwerk international auch geworden ist. Ich habe also diese Professur schon darum auch angetreten, um dieser Botschaft Holzbau international zum Durchbruch zu verhelfen.
Professor Holz eigentlich.
Könnte man sagen. Oder Holzkopf.
Lass uns zum Schluss noch ein bisschen über die Zukunft der Holzarchitektur reden. Du hast vor fast 15 Jahren eine Ausstellung zum Thema Bauen mit Holz, Wege in die Zukunft initiiert. Du hast jetzt schon diesen Atlas angesprochen. Gilt das immer noch und inwiefern ist denn Bauen mit Holz der Weg in die Zukunft?
Das zeigt sich heute ganz klar, dass diese Begründungen, die wir für den Holzbau damals auch schon ausgestellt haben, dass die heute ganz stark forciert werden. Das ist einfach das Thema Bauen mit Holz ist aktiver Klimaschutz. Das war ein ganz wichtiges Schlagwort. Das haben wir auch belegt, das haben wir auch wissenschaftlich belegt. Oder? Wir haben belegt, dass es einfach auch der große Maßstab in Holz möglich ist. Damals war gerade so diese Wende, dass auch größere Bauten in Holz passieren konnten. Wir konnten mit vielen Beispielen und tollen Modellen darstellen, was der Holzbau heute alles leisten kann. Das haben die meisten eigentlich nicht gewusst. Und das war sozusagen schon ein bisschen ein Motor, dass diese Idee Holz wirklich auch in die internationale Community gelangt ist damals.
Und offensichtlich mit Erfolg.
Ich glaube schon, wobei der Erfolg, den der Holzbau heute hat, kommt natürlich aus dem Klimaschutzgedanken heraus, ganz klar. Aber das ist auch nicht ganz verwunderlich, wenn man ein Material zur Verfügung hat, das von der Sonne erzeugt ist und das CO2 speichert und jetzt erst CO2 in die Atmosphäre durch die Verwendung hinausbläst, dann hat man dann schon ganz gute Karten und dann muss man gar nicht mehr viel darüber nachdenken, ob das Sinn macht oder nicht Sinn macht, dann ist es einfach gesetzt. Mhm. Und natürlich die öffentliche Hand.
Mhm. Du hast ja international sehr viel gebaut und oftmals auch öffentliche Gebäude oder Seminarräume, Versammlungsstätten, sehr viele Schulen auch Kanada schon erwähnt, aber auch in verschiedensten Orten in Afrika oder auch in Deutschland sehr viel. Warum eignet sich gerade auch für so öffentliche Gebäude Holz besonders gut? Ist das auch so diese besondere Atmosphäre, die ein Holzbau vielleicht hat?
Das behaupte ich, dass auch der Holzbau ganz besondere Atmosphäre bietet, wenn man ihn gut macht. Man kann es natürlich auch schlecht machen. Es gibt auch Holzbauten, die keine Atmosphäre haben. Das ist klar, das ist eine architektonische Frage. Aber ich glaube schon, dass man im Holzbau gerade mit diesem Material, das einem ja als Mensch sehr naheliegend ist oder mit dem man auch seit Jahrtausenden gewohnt sind, unsere Umgebungen zu gestalten. Holz war immer ein wichtiges Thema in unserem Kulturkreis. Und deswegen ist es auch sehr naheliegend, dieses Material auch in die Moderne und in die Zukunft zu führen. Also die atmosphärischen Qualitäten von Holz sind sicher auch ein entscheidender Faktor.
Mhm. Architektur hat ja auch eine starke soziale Komponente. Inwiefern kann denn Architektur auch das Leben prägen?
Ja, das natürlich. Ich glaube, das ist ein Schlüssel. Also ein Bau ist ja die dritte Haut des Menschen. Man hat die Haut, man hat die Kleidung, zweite Haut. Der Bau ist die dritte Haut des Menschen. Und klar, wenn man das ein bisschen verinnerlicht, dann ist es sehr wichtig, wie diese Haut sozusagen gestaltet ist. Und die beeinflusst auch sehr stark. Die beeinflusst auf das Verhalten von Menschen sehr stark. Da bin ich ziemlich überzeugt. Das kann man jetzt aber nicht wissenschaftlich belegen, sondern das ist eine empirische Geschichte. Und das Wohlbefinden von Menschen ist natürlich auch sehr unterschiedlich. Drum glaube ich, dass das Material Holz da sehr viel dazu zu diesem Wohlbefinden beiträgt. Und diese dritte Haut als Holzhaut zu erleben, ist sicher was anderes, wie wenn ich dieser Kunststoff oder irgendwas anderes ist.
Mhm. Worauf legst du denn am meisten Wert, wenn du ein Haus planst?
Ein Haus oder ein Gebäude?
Interessante Gegenfrage. Was ist der Unterschied?
Das sind unterschiedliche Zugangsweisen. Also bei einem Haus hat man natürlich einen Kunden, dem man versucht, einen Maßanzug zu schneidern, der seine Vorstellungen hat, den man versucht kennenzulernen. Und das ist bei einem Haus, bei der Entwurf eines Hauses ganz wichtig. Man versucht ihn natürlich auch zu überraschen. Man versucht auch, das herauszufiltern, was er eigentlich nicht weiß noch. und dass man sozusagen nicht nur seine Dinge umsetzt, sondern einen Add-on macht. Also dass man sozusagen noch eigene Ideen mit einbringt, die ihn vielleicht überraschen.
Dass er eben Schuhe auch noch dazu gibt zum Anzug.
Schuhe auch noch dazu gibt zum Anzug, genau, die er vergessen hat, ja, sich maßschneidern zu lassen. Und beim Gebäude ist es natürlich ein anderer Prozess. Da hat man oft eine anonymisierte Kundschaft. Da sind oft Wettbewerbe, die im luftleeren Raum unter Anführungszeichen stattfinden, wo man ein Raumprogramm hat, das umsetzen muss. Dort ist der Prozess ein bisschen ein anderer. Dort ist er viel pragmatischer. Natürlich ist er immer getragen oder geprägt von der Leidenschaft, gute Gestaltung zu machen oder auf der Höhe der Zeit zu sein oder eine Innovation einzubringen. Das verlangt natürlich viel Know-how und viel Wissen, was passiert, wo ist der heutige Stand, wo ist die heutige Situation. Aber das ist es, warum dieser Entwurfsprozess und Gestaltungsprozess einen immer fasziniert, weil es immer ein Denken in die Zukunft ist und nie in der Vergangenheit hängen bleibt.
Was ist denn für dich das Schöne am Gestalten?
Ja, das Schöne am Gestalten ist einfach der Prozess, der unvorhersehbar ist, wo man immer wieder überrascht ist, was einem einfällt. Das ist unergründlich, wo die Ideen herkommen. Also ein Prozess, der nicht vorausschaubar ist. Der kann natürlich mühsam sein. Es gibt Situationen, wo einem nichts einfällt oder nur sehr langsam. Und es kann aber auch sehr überraschend sein, dass man auch sehr schnell zu einer guten Idee kommt. Aber im Normalfall ist Gestalten ein laufender Prozess, der vom Beginn des ersten Striches auf dem Blatt Papier, den man in einem Entwurf macht, bis zur Fertigstellung geht. Man ist immer als Gestalter gefordert und mit dabei. Und das ist das Spannende dran an diesem Beruf, dass es wahnsinnig viele Ebenen hat. Also diese Idee, die man heute so, die der Architekt immer hat auf einem kleinen Zettel, das ist ein bisschen ein Märchen. Gestalten funktioniert ein bisschen anders. Das ist viel Arbeit, das ist viel Konzentration. Ich vergleiche es immer wieder mit einem Jongleur, der 6 oder 7 Bälle gleichzeitig in der Luft halten muss und keiner darf runterfallen. Das ist der Gestaltungs- und Entwurfsprozess. Aber wie gesagt, der hört nicht auf bei der Skizze oder beim ersten Entwurfsplan, sondern der geht dann bis zum Schluss, bis zum Einzug ins Gebäude.
Hermann, wie siehst du eigentlich als Architekt deine Rolle in der Gesellschaft?
Also ich sehe meine Rolle in der Gesellschaft für nicht unwichtig an, weil wir natürlich prägend sind für die Gestaltung von Orten, von Gebäuden, von dieser dritten Haut, von der ich geredet habe. Und ich sehe die Rolle auch als Vermittler oder als Motivator. Ich sehe mich nicht als Missionar, der auftritt mit schwarzem Gewand und sozusagen die heilige Lehre vertritt, sondern ich sehe mich als Moderator in Sachen Baukultur. Und dieser Zugang ist mir viel wichtiger. Natürlich kann man als Moderator auch eine gewisse eigene Position haben. Und man muss natürlich das so schlau machen, dass man das Ziel auch erreicht. Aber der Auftritt als Studierter sozusagen, der widerspricht mir. Eigentlich wurde ich ins Marianum geschickt, Priester zu werden. Und weil ich das aber nicht wollte, bin ich Architekt geworden und den kann man auch priesterlich auffassen, aber man kann ihn auch als Vermittler auffassen und diese Rolle ist mir viel sympathischer.
Um wieder in deiner Jugend anzuknüpfen, der Missionar, der ins Marianum gegangen ist und es hat nicht fürs Priestertum gerankt, aber für das Missionar für Architektur. Deine letzte Frage zur Zukunft, so dieses Vorfertigen hast du schon erwähnt, ist etwas, was kommen wird oder schon da ist. Umbauten von Häusern hast du mit den Bregenzer Wäldernhäusern auch schon gezeigt. Was ist denn in der Zukunft noch besonders wichtig? Ist es auch vielleicht das Bauen in die Höhe oder sind es Mehrparteienhäuser? Wie siehst du das?
Also für die Zukunft sehe ich ganz entscheidend wichtig, dass wir auch beginnen, mit dieser Ressource Holz vernünftig und sparsam umzugehen. Weil wir wissen, wenn der Holzbau boomt, das hat ja Auswirkungen auf unsere Wälder. Wir haben im Prinzip in den Wäldern genug Material Und eigentlich sollte man dieses Material stofflich verwerten, also in Bauten umsetzen statt verbrennen. Also wenn man diese Verbrennung zurückfährt und dafür mehr ins Bauwesen bringt, haben wir genügend Ressourcen zur Verfügung, um wirklich sehr viel mit Holz zu bauen. Aber trotz dieser Menge ist es notwendig, Holz wahrscheinlich auch sparsam einzusetzen, also dort, wo es wirklich notwendig ist. Das ist einmal ein Punkt. Dann der zweite wichtige Punkt für die Zukunft ist, dass wir diese Holzgebäude auch so bauen, dass sie später gut rückgebaut werden können. Das heißt, wir machen noch viel zu viele vielschichtige Aufbauten mit unterschiedlichsten Materialien, die vielleicht in Zukunft schwer zu entsorgen sind oder zu auseinanderzubauen sind. Das ist der zweite Punkt, der wichtig ist. Und der dritte Punkt, der entscheidend wichtig ist, ist, glaube ich, dass man einfach auch versucht, diese Gebäude wirklich so neutral zu bauen, dass sie später, dass sie länger leben, dass sie länger halten, dass sie länger im Bestand bleiben, wenn sie auch umnutzbar sind, wenn sie mehrere Funktionen ausüben können. Das sehe ich so die großen Aufgaben für die Zukunft.
Und wenn du an deine eigene Zukunft denkst, an Ruhestand oder so, denkst du sicher noch lange nicht, oder? Du grinst.
Also solange Schaffer keine Arbeit macht, höre nicht auf.
Übersetze es nur kurz, solange, das kann man gar nicht übersetzen. Solange Arbeiten keine Mühe macht, höre ich nicht auf. Wenn das keine schöne Aussicht ist, dann weiß ich auch nicht. Hermann, vielen Dank und alles Gute noch.
Gerne.
Ja, wir haben es schon gehört, die moderne Architektur im Bregenzer Wald nimmt immer wieder auch Anleihen am traditionellen Bregenzer Wälderhaus. Aber wie ist so ein klassisches Wälderhaus eigentlich aufgebaut? Das weiß wie immer Philipp Link im Wälderinnenwörterbuch.
Das Wälderinnenwörterbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnenwörterbuch. Gerade in früheren Zeiten war es gar nicht so unwichtig, den Aufbau eines klassischen Wälderhauses gut zu kennen. Denn es war so, dass es vor einer Hochzeit üblich war, dass der Mann bei der Frau zur Stubart ging. Sie also bei ihr zu Hause in der Stube besuchte. In der Stube oder wenn nicht dort, dann jedenfalls in der angrenzenden Küche waren natürlich auch meist die Eltern oder gleich die ganze Familie zugegen und Privatsphäre eher nicht gegeben. Bei Schönwetter saß man auch gern mal gemeinsam im sogenannten Schopf, einer Art Veranda auf der Sonnenseite des Wälderhauses. Aber auch hier waren die Läden dann hochgeklappt und Familie und Nachbarschaft hatten Einblick. Und ein Rückzug ins etwas privatere Schlafzimmer war natürlich undenkbar. Das musste man dann schon heimlich in der Nacht arrangieren. Und dafür war natürlich unbedingt notwendig, dass man wusste, wo man denn leise anklopfen sollte. Denn in einem klassischen Wälderhaus gibt es zwei Arten von Schlafzimmern. Das Gader und die Kammer. Und die sollten in diesem Fall nicht verwechselt werden, denn Skader war das Schlafzimmer der Eltern und im Erdgeschoss hinter der Stube verortet. Dkammar, das Schlafzimmer der Angebeteten hingegen, war im oberen Stock. War also mal das richtige Zimmer gefunden, um am Fenster anzuklopfen und die Angebetete konnte sich über die knarrende Stiege unbemerkt hinunterschleichen, gab es die Möglichkeit, im Schopf bei heruntergelassenen Läden ein wenig zu plauschen. Oder suchte man noch etwas mehr Privatsphäre, bot sich natürlich auch das nahegelegene Tenn im hinteren Hausteil über dem Stall an. Da im weichen Heu wurde dann des Nachts schon ab und an die eine oder andere Verlobung gefeiert. Vorausgesetzt eben, man klopfte davor nicht versehentlich ans Gader.
Das war die Episode »Er baut auf Holz«, Architekt Hermann Kaufmann. Gesprochen haben Zita Bereuter, Michaela Bilgeri, Hermann Kaufmann und Philipp Link. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzer Wald Podcast, ist auf Initiative von Bregenzer Wald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion, Produktion und Gestaltung Friendship Is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at/podcast. Ja, ich sag vielen Dank fürs Zuhören. Klopfen Sie auch bald wieder mal an, gern auch einfach an einer Wälder Tür. Also bis bald im Bregenzer Wald.